Jesus, hab Dank, dass du uns zum Feiern einlädst, Herr, dass du Freude schenkst, Freude, die von innen kommt, dass du und dein Werk die Freude in uns lebendig machen. Und schenk uns das Heilige Geist, dass wir immer wieder darauf zurückkommen, Herr, dass die Freude am Herrn, die Freude an dir unsere Stärke ist. Hab Dank für dein Wort, Herr, dass du uns darüber lehrst und uns immer mehr zeigst, wer wir sind, wie du dir Gemeinde vorstellst, wer du bist, Herr, und hilf uns jetzt einfach weiter zu verstehen, was du uns mitteilen möchtest, Herr. Hab Dank dafür. Amen. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir sind dabei, seit geraumer Zeit den ersten Korintherbrief durchzugehen, relativ gründlich, ohne jetzt wirklich jedes Wort umzudrehen, jeden Vers ganz intensiv anzuschauen. Aber mir ist es doch ein Anliegen, dass wir da Paulus folgen. Jetzt nicht nur ein paar Highlights rauspicken und dann vielleicht andere Sachen weglassen, die uns nicht so genehm sind, sondern ich will schon dranbleiben an dem, was Paulus einer Gemeinde in Korinth geschrieben hat und damit ja auch irgendwo uns als Gemeinde. Und du bist eingeladen, einfach das Herz jetzt wieder aufzumachen und mit reinzuschauen in diesen ersten Korintherbrief. Wir steigen gleich ein, die letzten Verse des zweiten Kapitels, dann können wir da schon zwei Häkchen machen, das 15. haben wir auch schon, ein paar weitere Kapitel warten noch auf uns. Was schreibt Paulus hier? Ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Doch ein geistlicher Mensch kann das alles richtig beurteilen. Er selbst aber bleibt allen anderen ein Rätsel. Denn wer kennt schon die Gedanken des Herrn, dass er ihn belehren könnte? Aber wir haben die Gedanken des Christus. Vielleicht erinnert ihr euch an unsere Osterpredigt, als wir das 15. Kapitel des Korintherbriefs gelesen hatten. Da hatte Paulus unterschieden zwischen unserem jetzigen Körper, den wir haben, den hat er auch den natürlichen Körper genannt, man konnte auch sagen den seelischen Körper, und er hat dann gesagt, wenn Jesus wiederkommt und wir von den Toten auferstehen oder noch leben, dann erhalten wir einen geistlichen Körper. So waren diese Unterschiede zwischen natürlich, seelisch und geistlich. Und Paulus greift hier auf das gleiche Vokabular zurück. Er spricht hier vom natürlichen oder seelischen Menschen oder eben vom geistlichen Menschen. Ich habe es mal unterstrichen, damit ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt. Und was Paulus hier über den geistlichen Menschen sagt, ist schlichtweg das, den natürlichen Menschen, der kann nicht viel damit anfangen, was vom Geist Gottes kommt. Ja, für den ist es schlichtweg Unsinn. Und das wird ja immer so sein, ja, du bekommst vielleicht einen prophetischen Eindruck oder du hast einen Traum von Gott, und jemand, der den Geist Gottes nicht kennt, der nicht weiß, dass Gott auf diese Weise redet, der würde sagen, es ist irgendein Unsinn, irgendein seltsames Bild oder ja, dein Traum, keine Ahnung, damit ist nichts anzufangen. Im Unterschied dazu der geistliche Mensch, Vers 15, über den Paulus hier drei Dinge sagt, die wir uns merken sollten. Er sagt erstens, der geistliche Mensch ist in der Lage, das zu beurteilen, was vom Geist Gottes kommt. Ja, da ist ein Sender offen, der versteht den Geist Gottes oder kann sich zumindest dem annähern und sich damit abgleichen. Da ist was, das gehört zusammen, der Geist Gottes und der Geist des Menschen, die kommen auf eine Ebene. Und es hilft, Dinge richtig zu beurteilen. Das Zweite ist aber, dieser geistliche Mensch wird für den natürlichen, seelischen Mensch, sprich für den Menschen, der Jesus nicht nachfolgt, der den Geist Gottes nicht hat, zum Rätsel. Man könnte auch sagen, der wird ein bisschen strange für die Leute. Ja, was redet er da? Wie, du hattest einen Traum von Gott und du richtest dich danach aus oder Gott hat zu dir gesprochen. Das wird irgendwie ein bisschen seltsam. Du wirst zum Rätsel dadurch. Und das Dritte ist in Vers 16, der geistliche Mensch hat die Gedanken oder die Denkweise des Messias, wie es in Vers 16 drinsteht. Und es ist schon nochmal ein Punkt, ja. Du bist berufen als Nachfolger Jesu, als jemand, der den Geist Gottes empfangen hat, die Denkweise des Messias zu bekommen. Du hast sie auch schon, allein deshalb, dass du den Geist Gottes hast. Denn wie Paulus ja auch schon gesagt hat, der Geist Gottes ist der, der Gott selber erforscht. Ja, der menschliche Geist kennt den Menschen und der Geist Gottes erforscht Gott. Und jetzt, wo du den Geist Gottes hast und dein Geist und der Geist Gottes sich verbinden, da empfängst du die Denkweise des Messias, die Denkweise Gottes. Und das ist natürlich ein lebenslanger Prozess. in dem wir drinstecken, dass wir uns immer mehr öffnen dafür, die Denkweise Jesu zu haben. Und da können wir natürlich in den Alltagscheck gehen und schauen, habe ich in der Situation so wie Jesus gedacht? Oder war es doch eher der alte Mensch, war es mein Fleisch, was natürlich immer wieder sich auch durchsetzen will. Aber grundsätzlich ein wunderbares Geschenk. Du hast die Denkweise des Messias empfangen und darfst sie haben als jemand, der Jesus nachfolgt und den Geist Gottes hat. Mit anderen Worten, als Christ verfügst du über mehr als nur über deine Seele. Hier macht ja Paulus so ein bisschen den Unterschied zwischen dem seelischen, natürlichen Menschen und dem geistlichen oder geisterfüllten Menschen, wie auch immer wir es genau übersetzen wollen. Wichtig, die Seele wird hier nicht abgewertet von Paulus. Und das will ich auch an keiner Stelle tun. Die Seele ist ein Geschenk Gottes. Hans-Peter Reuer, so habe ich es mir gemerkt, hat die Seele des Menschen immer so definiert, es ist der Sitz deines Willens, deiner Gefühle und deines Verstandes. Und all das ist gut. Ja, das ist das, was Menschsein ausmacht. Und über Adam steht geschrieben, dass der Geist Gottes oder Gott seinen Geist in ihn hineingehaucht hat und dann wurde er eine lebendige Seele. Ja? Also die seelische Ebene ist überhaupt nichts Verwerfliches, was Paulus hier klein halten will. Er sagt nur, on top hast du als Christ noch den Geist. Und du bist berufen im Prozess deines Reifens, in deinem geistlichen Wachstum, wie wir es ja auch nennen, auf der Ebene des Geistes zu reifen. Und über die seelische hinaus in diese geistliche Dimension zu kommen. Um Gott zum Beispiel auch mehr zu verstehen, um noch mehr seine Denkweise zu entwickeln. Der geistliche Mensch hat einen erweiterten Horizont, so könnte man es auch formulieren, eben durch diesen Geist, mit dem er mit dem Geist Gottes verbinden kann, ja? Wie Sender und Empfänger. Du hast die Antenne, um Gott und seine Frequenz zu empfangen durch deinen Geist, der mit dem Geist Gottes in Berührung gekommen ist. Genau, und dadurch haben wir einfach ein großes Potenzial. Ich habe die Träume jetzt schon mehrfach erwähnt, einfach so ein Thema, das für mich auch neu und interessant ist, dass Gott eben durch Träume auch sprechen kann, obwohl wir als Bibelleser das ja schon lange wissen. Ich glaube, über 40 Träume, die in der Bibel drinstehen, die gedeutet werden, wo Gott spricht. Und als natürlicher Mensch, als rein seelischer Mensch, wirst du immer sagen, nicht nachvollziehbar oder Träume auf der seelischen Ebene. Ja, das sind Verarbeitungsträume und das stimmt auch. Ja, es gibt Verarbeitungsträume. Das steht auch wieder gar nicht im Gegensatz zueinander, aber on top besteht eben die Möglichkeit, dass Gott durch Träume spricht. Und das ist nur auf der Ebene des Geistes zu verstehen, zu empfangen und auch zu deuten. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist und mit dem können wir uns eben verbinden durch unseren Geist, den er zum Leben erweckt hat. Und so hat ja auch Josef, der Träumer und Traumdeuter, das gesagt damals, ja, dass er gesagt hat, ja, du hast einen Traum und Träume kann nur Gott deuten und ich empfange von Gott die Deutung. So hat Josef Träume gedeutet, nicht durch eigenes Hirnen und durch irgendwelche Erfahrungen in der Traumdeutung, sondern er hat gesagt, Deutungen sind Gottes Sache, Zitat, ja, und ich empfange die Deutung von Gott und teile sie dir mit. Und genau das ist ja, dieses geistliche Leben, zu dem wir hinstreben. Und das ist die Frage natürlich an dich und an mich. Wie sehr ist dein Alltag davon bestimmt, ein geistlicher Mensch zu sein, so auf der Ebene des Geistes unterwegs zu sein und nicht nur auf der Ebene des Natürlichen und des Seelischen. Denn das bedeutet ja geistliches Wachstum, dass wir dort hineinwachsen. Die Korinther zur Trauer von Paulus waren da noch nicht sehr weit. Und das lesen wir in der nächsten Passage, die das dritte Kapitel anschneidet. Zu euch, Brüder, konnte ich bisher aber nicht so sprechen wie zu geisterfüllten Menschen. Ich musste euch wie Kinder behandeln, die mehr ihren eigenen Wünschen folgen als Christus. Ich musste euch Milch zu trinken geben, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Leider könnt ihr das auch jetzt noch nicht, denn ihr seid immer noch von eurem Ich bestimmt. Solange Eifersucht und Streit unter euch herrschen, beweist ihr ja nur, dass ihr eigensinnig seid und euch wie die anderen Menschen benehmt. Denn wenn einer sagt, ich halte mich an Paulus, ein anderer, ich stehe zu Apollos, seid ihr doch da nicht genauso wie andere Menschen? Was ist denn schon Apollos und was ist Paulus? Sind sie doch nichts als Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid? Jeder von uns hat nur das getan, was ihm der Herr aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt oder bewässert. Wichtig ist nur Gott, der das Wachstum gibt. Pflanzer und Pfleger arbeiten zwar an demselben Werk, aber jeder wird seinen Lohn so erhalten, wie es seinem eigenen Einsatz entspricht. Vers 1 nochmal. Paulus hat gerade über den geistlichen Menschen gesprochen. Er sagt so zu den Korinthern, schön wäre es gewesen. Ja, wenn ich solche vor mir gehabt hätte, und er sagt es ja alles in Liebe, in der Motivation, diese Gemeinde weiterzubringen, nicht verächtlich. Aber er sagt, im Prinzip wart ihr wie Kinder. Ich musste euch wie geistliche Kinder behandeln. Und auch das will ich sagen, wie bei der Seele. Kinder ist nichts Abwertendes grundsätzlich in der Bibel. Jesus sagt, lasse die Kinder zu mir kommen. Wir wissen, wie sehr Gott Kinder liebt. Hier ist Kinder als Metapher verwendet für ein geistlich nicht sehr fortgeschrittenes Stadium. Ja, ihr wart im Prozess eurer geistlichen Reife eben noch in Kinderschuhen. Ja, so ist es hier zu verstehen. Und deshalb sagt Paulus auch, ich konnte eigentlich nur Pipifax zu euch reden, Milch. Ja, ich konnte nicht das lehren, was ich eigentlich auf dem Herzen hatte. Und er sagt auch, ich hatte den Eindruck, dass ihr im Prinzip nicht mit dem ganzen Herzen dem Messias nachgefolgt seid, sondern immer noch euren eigenen Wünschen. Vers 3, ja, ihr seid immer noch massiv von eurem Ich bestimmt, von eurem Ego. Und da sagt Paulus, solltet ihr von wegkommen. Ja? Und die Auswirkungen, sagt er, sind offensichtlich bei euch in der Gemeinde, es ist Eifersucht und Streit. Ja, wie die Kinder, in Anführungszeichen, wieder nichts Abwertendes. Aber so nach dem Motto, wo ist die Reife bei euch? So verhaltet ihr euch. Eigensinnig. Eigensinn ist was Übles. Eigensinn, das passt nicht. Ja, wir haben es gerade gelesen, wir sollen den Sinn Christi haben, die Denkweise des Messias und nicht den Eigensinn. Und da sagt Paulus, den habt ihr. Und der entscheidet häufig mehr als Christus bei euch. Und so, sagt Paulus dann auch, macht ihr eigentlich keinen Unterschied zu den Menschen der Welt, die Christus nicht nachfolgen. Auf dem Level seid ihr irgendwie und eigentlich solltet ihr woanders sein, geistliche Menschen sein und entsprechend auch handeln. Und jetzt kommt Paulus wieder auf diese Parteikämpfe zu sprechen. Die hatten wir ja schon mal, ja, wie manche gesagt haben, ich bin Fan von Paulus. Nee, Paulus war schön und gut, er hat uns gegründet, aber hey, Apollos, das ist der, dem wir folgen und so weiter. Und da sagt Paulus, genau das ist die Frucht dessen, dass ihr eigentlich ja, noch Kinder seid geistlich, eigensinnig, euer Ego, eure eigenen Wünsche entscheidend sind und daran muss sich was ändern. Ihr seid unreif, geistlich unreif. Im Prinzip fast noch ungeistlich, so könnte man hier Paulus verstehen. Und ihr habt eine komplett andere Bestimmung. Eure Bestimmung ist es, geistlich reife Menschen zu sein. Das ist auch Gottes Ziel mit dir und mit mir. Ein geistlich reifer Mensch zu sein. Jemand, der im Glauben gewachsen ist, der eben nicht mehr nur durch geistliche Milch ernährt wird, gesäugt wird mit dem Einfachen, sondern der auch offen ist für Schwereres, für Tieferes. Und da können wir uns immer auch wieder fragen, ja, reflektieren, wo stehe ich da in diesem Prozess des geistlichen Wachstums? Weiß ich überhaupt, dass ich in so einem Prozess stehen soll? Geistliches Wachstum ist ein großes Anliegen, gerade im Neuen Testament, gerade bei Paulus, ja, dass wir hinwachsen zur vollen Mannesreife. Ja, unser Vorbild ist Christus. Und es betrifft natürlich genauso die Frauen, das ist eben das Wort, das in der Bibel steht, ja, dass wir reife Christen werden. Am Ende sollen wir sein wie Christus. Die Denkweise, hat Paulus schon angesprochen, unser ganzes Leben soll so ausgerichtet sein. Und es ist eine neue Einladung an dich und auch an mich, ja, diesen Prozess der geistlichen Reife zu begreifen, zu sagen, hier stehe ich und ich will wachsen. Und bitte, nicht aus eigener Kraft, das werden wir gleich noch sehen, du musst jetzt gar nicht ins Gefühl von Stress kommen. Es geht nur um dein offenes Herz, dass du sagst, ja, ich will geistlich reifen, ich will das, von dem Paulus hier spricht, was die Korinther noch nicht so in der Fülle hatten. Und Paulus analysiert hier messerscharf und er sagt den Korinthern im Prinzip Folgendes, bei dem ganzen Zirkus, den ihr veranstaltet, spielt einer keine Rolle und es ist Gott. Schau mal Vers 7, da sagt Paulus das Entscheidende, nicht ich, nicht Apollos, nicht Kephas oder was, es ist nur Gott, der das Wachstum schenkt. Ja, um ihn geht's. Und von dem, sagt Paulus, höre ich bei euch zu wenig. Ich höre euch von mir reden, ich höre euch von Apollos reden, ich höre euch von Kephas reden. Ihr könnt trefflich darüber streiten. Aber wo ist Gott in alledem? Wieso höre ich von dem so wenig? Ja, und er ist es, der das Wachstum schenkt. Und mir geht es manchmal so, gerade gibt es ja immer mal auch Diskussionen im Fernsehen über Kirche und wo steht Kirche. Und ich bin da immer interessiert, das zu verfolgen. Ich möchte da auch gar nicht zu sehr irgendwie bewerten oder so von außen. Ist es immer auch irgendwie, will ich mir gar nicht anmaßen. Mir fällt nur eine Sache immer auf. Es geht häufig um Kirche und ich höre in diesen Diskussionen nie einmal das Wort Gott. Ja, es geht um, was Kirche macht oder was in der Kirche gemacht wird von Menschen und so weiter. Und es muss schon alles besprochen werden. Und trotzdem würde ich mir manchmal wünschen, es würde auch zur Sprache kommen, was will eigentlich Gott mit Kirche? Ja, er ist es, der Kirche baut, der das Wachstum schenkt und wir müssen Gott thematisieren in der Kirche. Und Paulus sagt, wir sind nur die Feldarbeiter. Wir haben gesät, gegossen, ein bisschen mit der Hacke gearbeitet, aber es ist Gott, der das Wachstum schenkt. Und es hat ja auch was extrem Befreiendes, dass Gott das Wachstum schenkt. In vielerlei Hinsicht, für dich persönlich, dein eigenes geistliches Wachstum, das ist nichts, was du ja irgendwie aus eigener Kraft ja überhaupt schaffen kannst. Du kannst wie Paulus hergehen und dein Herz als Ackerfeld begreifen und sagen, okay, hier sähe ich oder hier harke ich Unkraut und so weiter. Definitiv, aber das eigentliche Wachstum schenkt Gott da, wo du dein Herz öffnest und dich bereit machst für das, was er für dich auf dem Herzen hat. Und so ist es im Übrigen auch für uns als Gemeinde. Ja, das Wachstum der Gemeinde, sei es das geistliche Wachstum, sei es, wenn es überhaupt anzustreben ist, zahlenmäßiges Wachstum, wie auch immer, das ist nichts, was wir produzieren müssen, sondern das schenkt Gott. Und Wachstum kommt von Gott. Und darum geht es in der Gemeinde. Ihn tun lassen. Das ist Paulus' Botschaft an der Stelle. Wir lesen gleich weiter. Wir sind also Gottes Mitarbeiter. Da meint jetzt Paulus sich, Kephas, also Petrus, Apollos. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach der mir verliehenen Gnade Gottes habe ich als erfahrener Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut auf dieser Grundlage weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Denn das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, dem Feuer stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Gott wird jeden verderben, der den Tempel Gottes verdirbt, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. In Vers 9, da taucht dreimal das Wort Gott auf. Und da sehen wir, was Paulus sagen will. Nicht Apollos, nicht Petrus, sondern Gott. Wir sind also Gottes Mitarbeiter, Vers 9. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Darum geht's. Und der geistlich reife Christ, der schaut nicht hier und da nach irgendwelchen Menschen und Leitern, sondern er schaut nach Gott und sagt, ich bin sein Ackerfeld und mein Wachstum kommt von ihm. Paulus wechselt hier die Metapher, wenn man das so will, als Deutschlehrer in Vers 9. Ja, bisher hat er noch vom Ackerfeld gesprochen und gesagt, wir sind so die Gärtner und Gießen und so weiter. Jetzt kommt er zur Metapher, die Gemeinde, auch die Korinther, sind der Bau Gottes, das Bauwerk Gottes. Und jetzt spricht er eben nicht mehr von Gärtnern, sondern plötzlich von Baumeistern und sagt, ja, ich bin ein Baumeister, ich habe Erfahrung, ich habe bei euch das Fundament gelegt, ich bin der Gemeindegründer. Aber ich bin nicht das Fundament. Vers 11, das Fundament ist Jesus Christus. Und darum geht's. Ja? Die Gemeinde ist auf das Fundament gebaut, Jesus Christus. Oder anders formuliert, die Gemeinde, die Kirche muss und soll auf das Fundament Jesus Christus gebaut sein. Und da darf sich jede Kirche, jede Gemeinde prüfen, wir auch. Was ist unser Fundament? Ist unser Fundament Jesus Christus. Und da sagt Paulus, es ist alternativlos. Und da geht es nicht um irgendwelche Gründer oder sonst irgendwas, es geht um Jesus. Er ist das Fundament. Aber Paulus geht noch einen Schritt weiter und sagt, was macht ihr jetzt damit? Jesus Christus ist das Fundament, okay? Wir alle wissen, das Fundament ist nicht das Gebäude, es ist nur die Grundlage für das Gebäude. Und jetzt sagt Paulus, es ist jetzt spannend, was baut ihr drauf und mit welchem Material baut ihr drauf? Und er nennt jetzt verschiedene Materialien, mit denen man auf dieses Fundament Gemeinde bauen kann. Er sagt, entweder Gold, Silber oder wertvolle Steine, einerseits, oder Holz, Heu und Stroh auf der anderen Seite. Und ja, er wertet hier Holz als Baustoff ab, Gerdi, nicht persönlich nehmen, das ist ja auch wieder nur eine Metapher. Holz ist ein wunderbarer Baustoff, aber er ist halt brennbar und in dem Fall sagt Paulus entweder, es gibt Materialien, die halten dem Feuer stand oder Materialien, die halten dem Feuer nicht stand. Und mit welchen Materialien baut ihr? Und das ist das, wo er unterscheidet. Von welchem Feuer spricht er hier? In Vers 14, hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, dem Feuer stand, wird er belohnt. Vers 13 sagt Paulus, es ist vom Tag des Gerichts die Rede. Und hier ist nicht das jüngste Gericht gemeint, wo entschieden wird, ja, wer wird die Ewigkeit mit Gott verbringen und wer nicht. Hier ist das gemeint, was man immer auch das Preisgericht nennt, wo es Preise gibt, ja, wenn man sich das so vorstellt, wo geschaut wird, welchen Preis erhältst du. Und hier geht es darum zu schauen, ja, Christus ist das Fundament und jetzt, was machst du draus? Da geht es erstmal in dem Zusammenhang um den Gemeindebau, ja, wir alle, was setzen wir jetzt auf dieses Fundament drauf? Bauen wir mit Materialien wie die drei kleinen Schweinchen, ja, wo der böse Wolf kommt und pustet die weg, Blätter oder Laub oder Zweige oder so, ja. Oder setzen wir was drauf, das wie Schweinchen schlau von Bestand ist. Ja, im Gemeindebau, wie bauen wir Gemeinde? Hat es Bestand oder nicht? Und natürlich können wir vom Gemeindebau hier auch ein Stück weit weggehen und unser eigenes Leben betrachten und auch sagen, was baue ich in meinem persönlichen Leben auf dieses Fundament Jesus Christus? Baue ich Dinge, die Bestand haben? Oder baue ich Dinge drauf, die nicht Bestand haben? Und ja, in Vers 15 sagt ja Paulus klar, es macht keinen Unterschied zur Frage, ob du gerettet bist. Ja? Wenn Jesus Christus dein Fundament ist, bist du gerettet in alle Ewigkeit, du bist Kind Gottes. Das ist nicht angetastet, aber es kann belohnt werden in diesem Preisgericht, worauf du gebaut hast, oder es ist eher so, naja, du kommst halt gerade so weg. Gerade noch mal so davongekommen irgendwie. Das ist die Kategorie. Ja? Also dir wird nicht dein Seelenheil da genommen in diesem Preisgericht, aber du kannst Lohn empfangen. Einfach mal positiv ausgedrückt, positiv verstärkt. Du kannst ewigen Lohn empfangen. Und das ist jetzt vielleicht noch eine abstrakte Größe, aber ich glaube, ganz so abstrakt ist es nicht, sondern wir haben ja schon in Kapitel 15 gesehen, die Auferstehung von den Toten ist was sehr Reales. Und ich glaube, dass deshalb auch dieser Lohn etwas sehr Reales ist, den Paulus hier anspricht. Und es kann uns auch neu ausrichten auf das, wie lebe ich mein Christsein und wie bauen wir Gemeinde? Welche Materialien verwenden wir? Welchen Baustoff verwenden wir? Denn Vers 16 bringt es auf den Punkt, oder Paulus bringt es da auf den Punkt, ihr seid nicht berufen, geistlicher Kindergarten zu sein, sondern ihr seid der Tempel Gottes. Der Ort, und jetzt erstmal auch als Gemeinde, der Tempel Gottes, wo der Geist Gottes, die Herrlichkeit Gottes Raum finden will. Und der Tempel ist der Ort der Anbetung Gottes. Und so ist die Gemeinde berufen. Und du und ich sind auch dazu berufen, ja, Tempel für den Heiligen Geist zu sein, aber eben auch die Gemeinde. Und Paulus sagt den Korinthern, ganz so benehmt ihr euch noch nicht mit euren Fankulten um irgendwelche geistlichen Leiter oder so. Ja, es geht um anderes. Es geht um Gott und ihr seid sein Tempel. Noch die letzte Passage für heute. Niemand soll sich etwas vormachen. Wenn jemand von euch meint, in dieser Welt weise zu sein, muss er erst einmal verstehen, wie töricht er ist, damit er wirklich weise wird. Das Motiv hatten wir ja schon bei Paulus immer wieder, die Weisheit. Denn was diese Welt für weise hält, ist nichts als Dummheit vor Gott. So steht es auch in der Schrift. Er fängt die Klugen mit ihrer eigenen Schlauheit. Und der Herr kennt die Gedanken der Weisen, er weiß, wie hohl sie sind. Deshalb schwärme niemand für einen Menschen, denn euch gehört doch alles. Paulus, Apollos, Kephas, euch gehört die ganze Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Doch ihr gehört Christus und Christus gehört Gott. Also, Paulus sagt, ihr seid der Tempel Gottes, hört auf mit diesem kindischen Fankult um eure geistlichen Leiter. Ihr gehört nicht Paulus, Apollos oder Kephas, sondern, Vers 21 und Vers 22, euch gehört doch alles. Euch gehören Paulus, euch gehören Apollos und Kephas. Ja? Nicht ihr seid deren Besitz, so wie es damals halt üblich war bei diesen Sophisten, bei diesen Gelehrten, die Fans gesammelt haben. Und gesagt haben, ich lehre hier was und jetzt dieser ist mein Jünger, der gehört mir. Ja? So war der damalige kulturelle Fankult um diese Gelehrten, die in die Städte kamen. Und Paulus sagt, bei euch ist es andersrum. Ja? Nicht ihr gehört irgendeinem Lehrer, sondern die gehören euch. Die sind doch die, die euch dienen im geistlichen Wachstum. Die ja, sind euch zur Verfügung gestellt, dass ihr reifen könnt. Paulus, Apollos und Kephas, die gehören euch, aber noch mehr. Was für ein Hammervers, dieser Vers 22, ich habe ihn unterstrichen. Er sagt jetzt, euch gehört die ganze Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Frage, läufst du so durch deinen Alltag mit diesem Wissen, dass dir die ganze Welt gehört, das Leben gehört, der Tod gehört, die Gegenwart und die Zukunft? Und das können wir nur verstehen, und da bin ich irgendwie dankbar, dass wir das Kapitel 15 an Ostern schon durchgegangen sind, durch diese unglaubliche Perspektive, die wir erhalten in der Auferstehung von den Toten. Dass eben das, was wir hier diese 70, 80, 90, 100 Jahre, 120 maximal haben, dass es eben nicht alles ist, sondern dass wir eine reale Ewigkeitsperspektive haben. Deshalb steht hier auch, euch gehört die Gegenwart und die Zukunft. Und die wird wunderbar. Und die wird noch ganz anders. Und die wird sehr real. Stichwort Auferstehungsleib und so weiter. Ja? Alles, was Gott mit seiner neuen Welt vorbereitet hat, das wird real sein. Das gehört euch. Aber auch schon jetzt die Gegenwart, das Leben, aber auch der Tod. Der Tod ist besiegt. Christus hat ihn besiegt und du darfst durch die Auferstehung sogar sagen, gehört mir, bin ich durch. Jesus hat es besiegt. Und was Paulus hier macht, und die Lobpreiser dürfen gerne nach vorne kommen, er sagt den Korinthern, hebt mal euren Blick. Ja, ihr seid hier gefangen in euren Streitigkeiten. Ja, Paulus, Petrus, Kephas und wie auch immer, oder ihr seid hier gefangen in euren Streitigkeiten, in eurem Eigensinn, wie die Kinder. Eigentlich ist es wie, ihr spielt in einer Schlammpfütze gerade und denkt, das ist eure Welt, diese Schlammpfütze. Und würdet ihr nur den Blick heben, würdet ihr sehen, ihr seid an einem Strand eines riesigen, wunderbaren Meeres. Und dieses Meer steht euch zur Verfügung. Ihr könntet im Strand spielen, im Sand spielen, ihr könntet im Meer baden. Ein riesiger Horizont und ihr seid hier gefangen in eurem Klein-Klein. Und da sagt Paulus, wachst da raus, hebt eure Blicke. Ja? Ich sage sie nochmal abschließend, euch gehört die ganze Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Dazu seid ihr berufen. Ich möchte beten. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns so viel schenkst und geschenkt hast. Und dass uns Paulus hier hilft, in der Auseinandersetzung mit den Korinthern selbst zu erkennen, ja, wie wir oft gefangen sind im Klein-Klein, dass wir oft uns verhalten wie geistliche Kinder, noch unreif, dass du uns zu ganz anderen Berufen hast, Herr. Und ich danke dir, dass du uns dazu befähigst und beschenkst, zu reifen, da wo wir unser Herz aufmachen, da wo wir erkennen, du schenkst Wachstum und wir sind gefordert, uns danach auszurichten. Und Herr, hilf uns auch, unser Leben zu begreifen als etwas, wo wir mit Materialien bauen, die entweder Bestand haben oder keinen Bestand haben. Und hilf uns zu erkennen, wo wir in unserem Leben Baustellen haben, wo wir schlechte Materialien verwenden, die keinen Bestand haben werden. Und zeig uns, wo du Materialien bereithältst für uns ganz individuell, wo wir Werte schaffen, die Ewigkeitscharakter haben. Hilf uns, das auch als Gemeinde zu erkennen. Herr, wir sagen es nochmal ganz klar, du bist unser Fundament und nichts und niemand anderes. Und hilf uns zu zeigen, womit wir bauen an diesem Tempel, Herr. Hab Dank, dass du uns dazu berufen hast, Teil deines Tempels zu sein, dass du mit deiner Herrlichkeit hier Wohnung nehmen willst. Danach wollen wir uns ausrichten. Hab Dank dafür, Herr. Amen.